Willkommen bei Brandaus. Seid dabei und erlebt die Welt der Feuerwehr hautnah.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute möchte ich mit zwei Feuerwehrleuten plaudern, die Einsätze nicht nur am Boden, sondern auch aus der Luft bekämpfen. Herzlich willkommen Christoph Kammerhofer und Roland Groll von der Flugpolizei. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Christoph Kammerhofer, wenn ich mit dir beginnen darf, ist nicht nur engagierter Feuerwehrmann in St. Peter in der Aue, er ist auch Unterabschnittskommandant und beruflich Hubschrauberpilot bei der Polizei. Sein Arbeitsgerät ist der EC-135, Eurocopter 135. Das ist dieselbe Maschine, Christoph, wenn ich richtig informiert bin, mit der auch der ÖAMDC für seine Rettungsflüge einsetzt.
Genau, ja.
Nachdem eine Hubschrauber-Crew bei der Polizei aber immer aus zwei Besatzungsmitgliedern besteht, ist Christoph heute nicht alleine da. Ich freue mich, dass auch Flight Operator Roland Groll unser Gespräch bereichern wird. Lieber Roland, auch dir ein herzliches Grüß Gott, das ich gleich mit der ersten Frage verbinden möchte. Bei einem Piloten weiß man ja ungefähr, also eigentlich ganz genau, was er zu tun hat. Er fliegt die Maschine, aber bitte kannst du uns dir erklären, was ist ein Flight Operator?
Ja, gerne. Also wir Flight-Operatoren, wir kommen aus den Reihen der Alpinpolizei, sind ausgebildete Polizeibergführer und haben immer Zusatzausbildung als Flight-Operator. Und wir haben in erster Linie die Aufgabe, den Piloten zu unterstützen, was jetzt die Navigation und die Bedienung des taktischen Funks betrifft. Sind mitverantwortlich für die Sicherheit im und um das Luftfahrzeug, insbesondere bei den Starts und bei den Landungen. Und decken eigentlich auch gemeinsam mit Aufgabenspezialisten von diversen Sondereinheiten das komplette polizeiliche Einsatzspektrum ab. Und was unser Spezialgebiet ist, sind eben Alpineinsätze, alpine Bergungen mit dem Hubschrauber.
Wie kann man sich so da das Tagesgeschäft vorstellen? Wie beginnt so ein Tag bei euch an der Dienststelle?
Ja, man tritt in der Früh den Dienst an, dann geht man gemeinsam zum Hubschrauber, unterstützt den Pilot beim sogenannten Daily Check, also das ist die Tageskontrolle, die Vorflugkontrolle, checken unser eigenes Material, machen Lasthaken-Check.
Lasthaken, der ist erforderlich das, für?
Genau, für diese Seilbergungen oder eben für Lasten, die man am Hubschrauber unten anhängt. Das gehört natürlich auch täglich in der Früh überprüft. Dann schaut man sich das Wetter an, ob wir geplante Einsätze haben. Das haben wir ja auch dann teilweise im polizeilichen Bereich und ansonsten ist man abrufbereit eben für Ad-Hoc-Einsätze.
Das heißt, bei der Feuerwehr, wenn es brennt, dann geht es zur Maschine und ab zum Einsatzort.
Genau, also das kann man sich ja vorstellen, genauso als wenn der Kollege in den Streifenwagen einsteigt, steigen wir in den Hubschrauber und auf Abruf sind wir unterwegs.
Welche Ausbildung ist eigentlich erforderlich, dass man Flight Operator werden kann? Ich nehme an, man muss auf jeden Fall mit Polizei Mitglied sein.
Ja, also die Polizeigrundschule müssen wir alle durchlaufen. Dann durchlaufen wir bei der Alpinpolizei bis hin zur bis zum Polizeibergführer die Ausbildung und haben dann eine fünfwöchige Zusatzausbildung als Flight Operator, wo wir dann die ganzen spezifischen Sachen erlernen, was für unsere Aufgabe notwendig sind.
Das heißt, da sollte man schon eine gewisse Begeisterung auch mitbringen, im Gebirge unterwegs zu sein. Also wenn jemand mit Bergen nichts anzufangen weiß, weil ich glaube, dementsprechend werdet ihr ja auch ausgebildet. Was Wetter und Bergführer, bist du auch ausgebildeter Bergführer?
Ja, genau. Also das ist die Grundvoraussetzung für den Flight Operator und da braucht man schon eine sehr, sehr starke Affinität zu den Bergen, dass man da die Ausbildung auch durchsteht und den Job auch mit Freude machen kann, mit Motivation.
Und Flugangst dürfen wir auch keine haben.
Nein, das ist schlecht.
Schaut nicht.
Schaut nicht. Christoph, wenn ich kurz zu dir switchen darf. Du bist ja, wie wir schon einleitend angesprochen haben, nicht nur begeisterter Feuerwehrmann in St. Peter in der Aue. Du zählst ja bei der Polizei schon zu den sehr erfahrenen Hubschrauberpiloten. Wie kam es eigentlich dazu, dass du Pilot geworden bist? War das schon der typische Bubentraum, entweder Lokführer, Feuerwehrmann, Pilot?
Genau, also es war schon ein Bubentraum, das kann man ruhig so sagen. Ich habe das Ganze schon auf zivilem Wege dann auch gemacht, 2011 angefangen mit dem Berufspilotenschein und bin dann 2014 zur Polizei gegangen, ganz normale Polizeilaufbahn begonnen.
Das heißt, du hast vor der Polizei schon den Flugführerschein quasi gehabt?
Genau, ich habe den Berufspilotenschein zivil selbst mir finanziert und habe das Ganze gemacht in Oberösterreich. Habe dann schon ein bisschen Erfahrung gesammelt, natürlich weit nicht das, was später gekommen ist, aber habe da schon meine ersten Schritte, das Fliegen ein bisschen erlernt, habe Rundflüge und solche Dinge gemacht, Hochzeitsflüge, Und bin dann erst 2014 zur Polizei gegangen, habe dann die normale Polizeilaufbahn eingeschlagen, dann 2,5 Jahre Außendienst gemacht in Mödling auf der PI, also ganz normales Polizeihandwerk erlernt und dann mich auf die Laufbahn als Hubschrauberpilot beworben. Und ist mir Gott sei Dank dann gelungen, dass ich da reinrutsche.
Welche Eigenschaften muss man eigentlich mitbringen, um Pilot bei der Polizei zu werden, um dann einen EC-135 fliegen zu können und zu dürfen?
Ja, die Eigenschaften werden grundsätzlich in so einer Selektion alles abgeprüft. Grundsätzlich kann man sagen, ein bisschen stressresistent schaut nicht und man soll ein bisschen ein Allrounder sein. Natürlich auch motorische Fähigkeiten sind gefragt. Ja, die Liebe zum Fliegen, so im Groben jetzt einmal.
Und das macht Spaß und du wirst es bis an dein berufliches Ende sozusagen machen. Du hast keine anderen Karrierewünsche
mehr. Ich habe jetzt keine anderen Wünsche mehr diesbezüglich, was das Berufliche betrifft. Mir macht es Spaß jeden Tag, man weiß nie, was kommt. Man muss natürlich gesund bleiben bis zur Pension, klarerweise. Man hat jährliche medizinische Checks. Wenn man das Glück hat, dass man gesund bleiben darf, dann kann man das auch bis zur Pension ausüben.
Wir haben schon angesprochen, EC-135, was macht diesen Hubschrauber so besonders? Was kann er? Wofür steht er? Wo sind seine Stärken?
Die EC-135 ist ein bisschen so ein Allrounder, sage ich mal, der speziell im europäischen Bereich für so Polizeieinheiten und Rettungsfliegerei so das gängigste Muster ist. Es gibt natürlich nach oben hin gibt's auch keine Grenzen, also es gibt größere Modelle, wenn man vom Bundesheer kennt man Black Hawk, aber das wäre für polizeiliche Belange jetzt too much. Also die EC-135 ist ein guter Mittelweg zwischen Leistung, Effizienz und deswegen setzt man diesen Hubschrauber auch ein. Bei größeren Hubschrauber hat man Thematiken wie zum Beispiel einen extremen Rotorabwind, das würde wieder bei vielen Alpineinsätzen wieder nachteilig werden, würde das sein, wenn der Wind zu stark ist. Und deswegen ist die EC-135 da eigentlich ein gutes, sehr gutes Hubschraubermuster. Auch mit zwei Turbinen ausgestattet. Das heißt, wenn eine davon ein Problem hat, geht es auch nicht gleich abwärts.
Das wollte ich mich gerade fragen, vielleicht, dass du uns ein paar Eckdaten zu dem Hubschrauber liefern kannst, was er technisch kann, wie viel PS für Motorbegeisterte hat die Maschine.
Wie gesagt, zwei Turbinen hat er eingebaut, wobei jede eine Spitzenleistung von ca. 800 PS bringen kann. Das ist jetzt nicht das, was man dauernd abruft, aber wenn man es braucht sozusagen und nur mehr eine Turbine zur Verfügung hätte, könnte man das abrufen. Man kann, also wir im Einsatzbetrieb können Außenlasten oder auch Innenlasten bis rund 500 Kilo fliegen. Das hängt auch von der Einsatzbetankung ab, wie viel Sprit sozusagen nur drinnen ist, weil jedes Kilo, was an Sprit schon verflogen ist, kann man wieder als Last aufnehmen. Man kann bis zu 4 Passagiere mitnehmen im Schnitt. Und ja, eine Reisegeschwindigkeit hat man von ca. 180 km/h. Mhm. Also passt schon ganz gut im Großen und Ganzen.
Wie schaut eigentlich das Alltagsgeschäft aus? Der Großteil eurer Einsätze, ist das Verkehrsüberwachung? Sind das auch Observationen aus der Luft, Beobachtungen? Wie kann man sich das vorstellen?
Also der Schwerpunkt liegt, steht ja auch Polizei drauf, schon im exekutiven Bereich. Das heißt, man hat Verkehrsüberwachung, Dinge wie Grenzüberwachung, Fahndungen. Machen wir Großveranstaltungen zum Teil. Oder wenn er halt mit Wärmebildkamera ausgestattet ist, der Hubschrauber, wie gesagt, Fahndungen auch in der Nacht. Das sind so die klassischen Einsätze für die Flugpolizei. Aber auch, und das wird auch immer mehr, wo man dann im Sinne der Amtshilfe die Kollegen von der Feuerwehr unterstützen, beispielsweise bei Waldbränden oder auch im alpinen Bereich, wenn da Personen abgängig sind oder sie irgendwo so in eine Lage gebracht haben, dass dort nicht mehr alleine weggekommen, dann unterstützen wir da und bringen die Leute dann sicher ins Tal.
Jetzt, du hast schon den Einsatz angesprochen, da fällt mir natürlich sofort ein, weil er natürlich unglaublich medienwirksam war, der große Waldbrand 2021 in Hirschwang an der Rax, mehr als eine Woche Dauereinsatz für Feuerwehr und auch für die Fluggeräte. Was war da die große Herausforderung bei diesem Einsatz, Roland?
Ja, die große Herausforderung war einfach diese riesige Anzahl an Fluggeräten auf sehr, sehr engen und kleinen Raum. Also die Piloten waren da schon irrsinnig gefordert, sich zu koordinieren, dass man da keinen Crash hat. Und das war für uns Flight-Operatoren auch am Boden, weil beim Löschen ist ja nur der Pilot im Hubschrauber, weil wir werden da, ich sage es jetzt einmal so, es ist einfach ein unnötiges Gewicht. Und unsere Aufgabe ist auch herunten, da wirklich auch den Landeplatz gemeinsam mit dem Sonderdienst Flugdienst zu organisieren und eben für die Sicherheit am Boden zu sorgen, dass da eben An- und Abflüge, Tankstops und so koordiniert werden. Und das war schon eine ziemliche Aufgabe, die 13 Tage. Ich war selber 10 Tage dort im Einsatz. Also.
Ich kann mich erinnern, ich war auch dort, durfte euch begleiten, auch medial. Du hast es angesprochen, Flugdienst des Landesfeuerwehrverbandes. Wenn ich es richtig weiß, bist du ja selbst auch Mitglied bei dieser Sondereinheit.
Ja, genau, im Zug Süd.
Kannst du uns ein bisschen definieren, was ist dieser Flugdienst des Landesfeuerwehrverbandes?
Ja, der Flugdienst ist eben der Sonderdienst des Landesfeuerwehrverbandes. Also der untersteht direkt dem Landesfeuerwehrkommandanten und wird auch von dem alarmiert und in den Einsatz gebracht. Anforderungswege gegenüber dem Dienstweg. Und der Flugdienst betreut die ganze Gerätschaft und stellt diese auch bei. Das heißt, wir haben da keine eigenen Bambi-Buckets. Wir haben zwar bei uns auf der Einsatzstelle eins liegen, aber das ist...
Vielleicht kannst du kurz erklären für unsere Laien-Zuhörer, was ein Bambi-Bucket ist.
Ja, das Bambi-Bucket ist ein Löschwasserbehälter, ein flexibler und relativ leichter, wo der Pilot, der wird unten am Hubschrauber angehängt, ist im Prinzip nichts anderes wie ein Kübel, der unten einen Auslass hat, der elektrisch bedient wird, kann mit Schlauch befüllt werden, kann in stehenden, fließenden Gewässern befüllt werden oder eben auch in so Tauchbecken, was auch vom Flugdienst aufgestellt werden. Da wird der eintaucht, der Pilot fliegt dann über die Brandstelle und wirft dann dort kontrolliert ab. Meistens eben auch eingewiesen durch einen Flughelfer vor Ort, die dann auch ins Gelände hinausgeflogen werden, meistens oft auch am Seil, so wie es in Hirschwang war. Da war unsere Aufgabe gemeinsam mit den Piloten, die dort mit dem Bergerseil zum Hinbringen, dass die Einweisung für die Abwürfe auch vornehmen können, wirklich an den Brandstellen und an den Brandherden.
Das heißt, da zeigt sich ja wieder, alleine ist man nichts bei so einem Einsatz.
Nein, überhaupt nicht.
Da muss eine Hand in die andere wirken. Und das ist ja das Schöne, dass die Kooperation zwischen Feuerwehr und Polizei, egal ob am Boden oder in der Luft, ja wirklich perfekt funktioniert. Wir üben ja auch, wenn ich es richtig weiß, zweimal im Jahr mal große Übungen. Es passiert ja nicht alles zufällig bei einem Einsatz. Das ist ja alles trainiert und bei diesen Übungen werden halt diese Handgriffe gecheckt. Christoph, es schaut ja immer wieder spektakulär aus. Ihr schwebt ja quasi über den Köpfen der Feuerwehrleute und der Flight Operator. Wie gefährlich ist das eigentlich?
Instabil ist er nicht. Natürlich ist er mitunter für den Wind, speziell von den Seiten oder von hinten, ein bisschen anfällig. Aber heißt jetzt nicht, nur weil er ein bisschen ruckelt, dass es gleich abwärts geht. Aber natürlich ist der Bereich unter einem Hubschrauber durchaus ein gefährlicher Bereich. Also das darf man jetzt nicht irgendwie unterschätzen. Und da haben wir immer nur diese Leute was zu suchen, die was absolut notwendig sind und die was bestens geschult sind. Also unsere Flugretter, unsere Flight-Operatoren und auch die Kameraden vom Flugdienst.
Das heißt, windanfällig ist er schon?
Gefahr würde ich jetzt nicht sagen. Der Wind kann dir auch helfen, wenn er von vorne kommt. Ja, also Anströmung ist von vorne, hilft er, da ist Auftrieb. Gefährlich ist der Wind immer nur dann, wenn man nicht ganz am Radar hat, wenn er vielleicht jetzt sehr überraschend kommt von einer Seite und da spricht man von Hubschrauber von hinten oder seitlich sozusagen und man nicht damit rechnet. Wenn wir jetzt nochmal Hirschwang ansprechen wollen, da war es eine ganz spezielle Situation, weil da hat man Mischung gehabt, speziell in den ersten Tagen zwischen Nebel und Rauch, also da war schon eine massive Sichteinschränkung gegeben, also da hat man eigentlich nur einige hunderte Meter gesehen, das war jetzt vom Flugbetrieb eine große Challenge, weil auch dann die Luftfahrzeuge mit der Zeit immer mehr geworden sind und da muss man sich natürlich koordinieren. Wir fliegen alle auf sich, das heißt, jeder schaut vorne aus und schaut, dass er mit niemandem anderen da in Konflikt gerät. Und wenn man natürlich dann schlechte Sicht hat, wird das erschwert. Aber du hast jetzt, glaube ich, gemeint, wo man jetzt löschen soll.
Genau.
Gibt zwei Möglichkeiten, also grundsätzlich kann natürlich sein, dass der Flugdienst, also wir sind ja nur Dienstleister sozusagen bei einem Waldbrandeinsatz, die Führung ist ganz klar bei der Feuerwehr zu finden und wir kriegen halt dann einen Auftrag, der heißt jetzt beispielsweise bitte dort auf der Ostflanke die Randzonen zu benetzen und wenn man es nicht jetzt von der Rauchentwicklung schon sieht, wo man dort abwerfen soll, dann haben wir Flugdienstkameraden am Boden idealerweise, die was uns dann einweisen, die sagen, 100 Meter vor und jetzt Abwurf beispielsweise. Und dann weiß der Pilot, okay, jetzt drücke ich am Knopf und jetzt zischt das Wasser unten raus.
Roland, als Flight Operator, ist es eher so, dass man nicht direkt die Flammen bekämpft, sondern eher, wie du schon gesagt hast, Christoph, versucht, die Randzonen zu benetzen, oder ist es von Fall zu Fall unterschiedlich? Bei 500 Liter Bambi-Baguette ist ja nicht so viel.
Nein, es ist nicht so viel, aber in der Masse macht es dann natürlich was aus, weil wir sind dann auch bestrebt, wenn es ein größerer Brand ist, dass wir dann auch mehrere Hubschrauber in den Einsatz bringen, und wir sind sehr klein, schnell und wendig mit diesem leichten Gepäck, sage ich jetzt einmal. Und die Art des Löschens, das bestimmt der Einsatzleiter. Also Randzonen benetzen ist halt das klassische Schützen, was man von der Feuerwehr kennt. Also wenn man flächige Brände hat, fängt man in der Regel an mit flächigen Abwürfen. Und wenn es dann in die Feinarbeit geht, ist es dann so, dass man Punktabwürfe macht. Also da schwebt der Pilot dann, eingewiesen von einem Flughelfer in der Regel, schwebt genau über den Hotspot dorthin, und dann wird die Ladung Wasser dort punktuell abgeworfen.
Aber etwas, was man da vielleicht auch dazu sagen muss, und das war auch ein großes Learning aus Hirschwang auch für uns, es helfen da jetzt 50 Luftfahrzeuge nichts. Du brauchst trotzdem dann wieder die Feuerwehr am Boden, die Bodenbearbeitung macht, und erst dann wird wirklich Brand aus sein. Also wir können da helfen, dass wir es ein bisschen eindämmen und die Ausbreitung aufhalten. Aber am Boden sind dann die Kräfte, und da ist dann Man- und Woman-Power gefragt, die was das dann wirklich in die Tiefe bekämpfen. Und was wir auch immer mehr machen, ist sozusagen einen Pendelverkehr mit den Hubschraubern. Das heißt, wir bringen das Wasser auf den Berg hinauf in Behälter, und von dort aus wird dann gezielt wieder gelöscht, wie man es kennt. Vor der Feuerwehr, der klassische Pendelbetrieb, wir machen nichts anderes mit dem Hubschrauber.
Ihr bringt ja auch Mensch und Material hinauf. Es ist ja nicht nur, dass ihr Wasser transportiert, sondern ihr bringt ja auch Mannschaften hinauf.
Ja, das ist immer mehr geworden jetzt eigentlich, auch durch die Installierung vom Sonderdienst Waldbrand. Hat sich da auch die Taktik im Waldbrand, in der Waldbrandbekämpfung einfach geändert. Und jetzt haben wir einerseits, wie gesagt, eben das klassische Löschen als Aufgabe, und zum anderen ist ja sehr viel, dass man die Kräfte dorthin fliegen mit Seil. Also die Kameradinnen und Kameraden von der Feuerwehr, insbesondere vom Waldbrand-Sonderdienst, und auch deren Geräte, mit denen da arbeiten können. Weil es ist gerade oft so, in alpinen Regionen ist es nicht überall zum Hinfahren, und da geht es nur schnell, dass man aus der Luft mit Schwanggeräten auch hinkommt.
Das Stichwort schnell, das ist es jetzt. Vielleicht noch, könnt ihr mir zur Logistik ein bisschen was erklären? Wie viele Maschinen hat die Polizei, und wie lange dauert es eigentlich, wenn man euch ruft, bis ihr wo seid? Ist man natürlich klar, je weiter der Einsatzort weg, desto länger dauert es. Aber wie schnell seid ihr abrufbar? Wie funktioniert das? Wie kann man das dem Laien erklären?
Ja, grundsätzlich haben wir österreichweit 7 Flugeinsatzstellen in jedem Bundesland, außer halt der Sonderfall bei uns auf der Flugeinsatzstelle Wien, dass wir Wien, Niederösterreich und Burgenland bedienen mit der Fest in Wien. Und da steht zumindest auf jeder dieser Flugeinsatzstelle ein einsatzbereiter Hubschrauber in der, wir nennen das Exekutivausführung, der was für diese Einsätze geeignet ist. Dann gibt es noch 3 Dienststellen, also das ist Wien, Salzburg und Klagenfurt, die haben auch einen Flierhubschrauber stationiert, der kann dann Lagebilder erstellen und solche Dinge.
FLIR ist was?
Genau, ich hatte dazu gesagt, das heißt Forward Looking Infrared, also sozusagen eine Wärmebildkamera, die am Hubschrauber montiert ist.
Die man einsetzt zum Beispiel bei der Grenzüberwachung, vermutlich.
Genau, also man kann Personen damit auffinden, oder aber auch Glutnester, also für das lässt sich ja auch ganz gut einsetzen und ist auch schon bei Einsätzen angewandt worden, bei Waldbrandeinsätzen. Und auf die Frage, wie schnell wir dann im Einsatz sind, grundsätzlich sind wir in wenigen Minuten in der Luft, und dann je nachdem, wo der Einsatz dann stattfindet, hat man halt eine gewisse Anflugzeit, die man halt dann braucht. Aber ich denke mal, wenn ich jetzt einmal so grob schätze, dass wahrscheinlich jeder Ort in Österreich innerhalb einer Stunde, mindestens 45 Minuten wahrscheinlich sogar erreichbar ist, auch wenn es irgendwo in der Peripherie draußen ist.
Das schätzen ja wir so als Feuerwehr, wenn man bei euch anruft, das geht ruckzuck und ihr seid da, wenn der Einsatzort sehr entlegen ist, manchmal sogar vor den Feuerwehrkräften, weil die oft einen beschwerlichen Anfahrtsweg oder Anmarschweg haben, bis die bei der Brandstelle sind, seid ihr schon dort, könnt schon erkunden. Das ist schon ein Riesenasset für uns auch als Feuerwehr. Jetzt fliegt er ja auch Nachteinsätze. Wo ist da der große Unterschied zwischen Tageinsatz und Nachteinsatz, fliegerisch?
Aus fliegerischer Sicht natürlich, dass in der Nacht die Sicht schlechter ist, weil es halt einfach finster ist. Und dadurch, dass wir Sichtflieger sind, müssen wir uns da auch wieder einem Hilfsmittel bedienen. Und das sind unsere Nachtsichtgeräte. Also das sind Restlichtverstärker, die wir dann vorne im Cockpit verwenden. Bei denen, also es gibt, ich will da gar nicht zu viel ins Detail gehen, bei uns wird grünes Phosphor eingesetzt, das heißt, man hat die Umgebung, sieht man in Grünschattierungen. Ja. Andere Betreiber, zum Beispiel wie der ÖMTC, verwendet sowas auch, der hat das in Grauschattierungen. Und mit diesen Geräten ist es eben dann möglich, dass man auch in der Nacht, wenn es eine sehr finstere Nacht ist, es gibt ja auch helle Nächte, wenn der Vollmond aktiv ist und zum Beispiel Schneelage, dann ist das fast wie am Tag. Ja. Mhm. Mit der Zeit, nach einer halben Stunde, passt sich das menschliche Auge da ein bisschen an. Aber auch bei finsteren Nächten in irgendwelchen engen Tälern hat man mit solchen Restlichtverstärkern, mit so Nachtsichtgeräten, dann eigentlich eine gute Sicht.
Was kann man Feuerwehrleuten sagen, wenn wir in der Nacht gemeinsam einen Einsatz haben, worauf sollen die Rücksicht nehmen, wenn ihr zur Landung ansetzt? Was Ausleuchten betrifft, was braucht ihr da? Oder was braucht ihr nicht vor allem?
Grundsätzlich ist einmal schon das Wichtigste, dass man Kontakt aufnimmt mit dem Hubschrauber. Das ist sehr möglich über die Digitalfunkgeräte. Da gibt es Schnittkanäle, wo eben dann sowohl die Flugpolizei als auch die Feuerwehrkräfte darauf zugreifen können. Zum Beispiel der HS Ost, wenn man den einmal ansprechen kann. Und dann kann man sich das Ganze schon ein bisschen ausmachen. Was wäre jetzt das Schlechteste, wenn jetzt der Hubschrauber im Endanflug schon ist und man verändert noch irgendwas an der Szenerie? Beispielsweise ist es jetzt ein finsterer Fußballplatz, der nicht ausgeleuchtet ist, dann stellt sich die Besatzung darauf ein, verwendet die Restlichtverstärker, verwendet eigene Lichtmittel und kann das Ganze auch bewerkstelligen. Wenn jetzt sozusagen der Hubschrauber kurz vorm Aufsetzen ist und die Feuerwehr meint es gut und trat jetzt viel Licht auf oder die Beleuchtung vom Sportplatz, dann machen sozusagen diese Nachtsichtgeräte, die machen zu, weil sie eine Überbelichtung erfahren.
Das heißt, du bist plötzlich blind.
Genau, ich sehe dann erst wieder nichts. Also man kann natürlich was ausleuchten, wenn wir es wissen, stellen wir uns darauf ein, dann landen wir ohne Nachtsichtgeräte gegebenenfalls. Aber wenn das nicht vorhanden ist, dann bitte auch nichts mehr ändern, wenn der Hubschrauber schon im Endanflug ist. Und das Allerbeste einfach per Funk Verbindung herstellen, dann kann man sich was ausmachen.
Und wenn man Flut, also Lichtpunkte aufstellt, nicht nach oben drehen, dass der Pilot, dass die Besatzung natürlich nicht geblendet wird. Sagt die Logik.
Das Ideale ist, eine Ausleuchtung hat eben von oben nach unten, das ist meistens eben mit Flutlichtanlagen gegeben. Oder eben auch das Licht mit der Anflugrichtung ausrichten. Ja. Also das ist, dass man nicht den Hubschrauber im Prinzip anleucht, sondern mehr oder weniger das hinterm Hubschrauber dann im Endeffekt steht.
Roland, das wollte ich jetzt noch fragen. Laien, die mit Hubschraubern noch nie etwas zu tun gehabt haben und sie werden konfrontiert mit einem Anflug, aus welchen Gründen immer. Das kann im Sommer im Bad sein, da ist ein Zwischenfall und ihr müsst dorthin. Was sagt man einem Laien, wenn sich ein Hubschrauber nähert? Was sollte er tun oder nicht tun?
Ja, also wenn er einweist, dann die üblichen Zeichen, beide Hände in die Höhe, das was Yes heißt. Die Landefläche sollte eben sehr eben sein, der Anflugkorridor hindernisfrei nach Möglichkeit. Der Wind im Rücken ist ganz wichtig, weil das ist dann, was der Christoph vorher gesagt hat, da hilft im Piloten der Wind, wenn er einfach die Anströmung von vorne hat. Und der Landeplatz gehört immer ein bisschen organisiert. Das heißt, wenn man jetzt abgestellt ist oder gefordert ist, einen Hubschrauber zum Einweisen, sollte der oder diejenige auch darauf schauen, dass der Anflugbereich wirklich frei ist, dass insbesondere von hinten keine Personen zum Hubschrauber zugehen, weil das ist die größte Gefahrenstelle, der Heckrotter. Der dreht sich sehr schnell, man sieht ihn mit dem freien Auge nicht. Bei der EC-135 ist er rundum verbaut, da ist das nicht mehr ganz so gefährlich als bei anderen Hubschraubern, aber wir werden grundsätzlich ziemlich nervös, wenn nicht geschultes Personal hinterm Hubschrauber geht und sogar wenn sich der Rotor noch dreht. Also da, das war gar nicht gut, wenn man das ein bisschen berücksichtigt und organisiert.
Genau, oder speziell Kinder oder Hunde sind auch immer so, aber so da, wo uns bei uns die Alarmglocken schrillen, wenn wir es sehen in der Nähe von einem Landeplatz, das heißt Kinder bitte an die Hand, Hunde an die Leine, dann kann da schon weniger passieren.
Und nichts, was sie leicht aufwirbeln lässt. Also irgendwelche Jacken oder weil du gerade das Freibad angesprochen hast, Handtücher, Sonnenschirme, Heurigenprangeln, das sollte ein größerer Abstand sein, weil das fliegt. Und der Schaden ist in der Regel nicht ganz so groß, wenn einmal Heurigenprangeln hieß, aber wenn es mich trifft, dann ist das meistens mit Verletzungen verbunden. Also solche Dinge muss man Partyzelter zum Beispiel sind auch der Klassiker. Nicht? Also das ist alles vom Winde verweht dann.
Weil ihr gerade den Heckrouter angesprochen habt, fällt mir ein, es gibt ja ein bekanntes Manöver, die sogenannte Autorotation. Was kann man sich darunter vorstellen?
Autorotation ist im Grunde, wenn jetzt wirklich der Fall eintritt, dass der Antrieb, also die Maschine, die Turbine ausfällt, dann, wenn der Pilot rechtzeitig einen massiven Sinkflug einleitet, dann strömt die Luft von unten durchs Rotorsystem und dadurch wird wie beim Windrad das Rotorsystem weiterhin angetrieben. Das heißt, die Drehzahl bleibt vorhanden. Er hat zwar nicht mehr viel Auftrieb, aber der Hubschrauber segelt dadurch kontrolliert nach unten und durch die Energie, was dann im Rotorsystem gespeichert ist, durch die Drehzahl, ist es dann auch möglich, dass man knapp vom Boden sich nochmal mit einem, auf gut Deutsch einen Willi macht man dann sozusagen, knapp vom Boden, holt sich nochmal ein bisschen Energie und mit dieser Restenergie kann man dann relativ sanft aufsetzen, wenn man es gut erwischt. Also es ist nicht so, dass der Hubschrauber dann wie ein Stein vom Himmel fällt, wenn die Turbine ausgeht. Gott sei Dank.
Ist da sowas schon mal passiert?
Gott sei Dank nicht, jetzt im Ernstfall, aber wir üben das laufend.
Das waren jetzt hochinteressante Details, die wir von euch gehört haben. Ich sage danke nicht nur seitens der Feuerwehr für eure wunderbare Kooperation und immer wiederkehrende Unterstützung. Ich sage auch danke im Namen der vielen Menschen, die uns zuhören, für eure tolle Arbeit. Wünsche euch viel Glück und wie sagt man im fliegerischen Kreisen, Glück auf?
Glück ab, gut Land.
Ich wünsche euch alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Danke vielmals.
Dankeschön. Danke.